Dr. Katrin Bergin. Emotional Eating. Wie du die Hintergründe deines Essverhaltens verstehst und zu innerer Balance findest. Eigentlich hat Essen nur eine Kernfunktion: uns mit Nahrung zu versorgen. Doch in Zeiten, in denen Lebensmittel im globalen Norden in Hülle und Fülle verfügbar sind, erfüllt es oft noch einen anderen Zweck. Wir essen, um negative Gefühle zu unterdrücken. Und zwar meistens mit eher ungesunden Leckereien wie Schokolade, Eis, Pizza und Co. Man nennt das auch emotionales Essen. Und Diäten sind dagegen ziemlich machtlos. In diesem Blink erklären wir dir nicht nur, warum das so ist, sondern auch, aus welchen Gründen wir uns überhaupt mit Essen trösten. Und natürlich, mit welchen Mitteln du deine Essgewohnheiten tatsächlich nachhaltig ändern kannst. Aber keine Angst, wir werden dich nicht mit den x-ten Infos zu gesunden oder ungesunden Lebensmitteln überschütten. Stattdessen konzentrieren wir uns auf frühe Prägungen und innere Glaubenssätze und streuen auch ein bisschen Theorie dazu ein, welchen Einfluss unser Gehirn auf das Essverhalten hat. Denn wie so oft gilt auch bei der Ernährung, je besser wir das Problem verstehen, desto leichter können wir es lösen. Warum Essen emotional sein kann. Keine Frage, Diäten funktionieren. Wenn du der Grundformel folgst und weniger Kalorien isst, als du verbrauchst, nimmst du zwangsläufig ab. Das Problem ist bloß, dass dieser Effekt oft nur vorübergehend anhält. So lange nämlich, wie du die Diät durchhältst. Und das ist die Krux an der Sache. Das Durchhalten wird bei Diäten meistens nicht mitbedacht. Diäten beruhen nämlich auf Verboten und deswegen lassen sie sich schwer als neue Essgewohnheiten etablieren. Stattdessen hast du ständig das Gefühl, dir etwas zu verbieten. Dein Körper verändert sich zwar durchaus, wenn du auf bestimmte Sachen verzichtest, aber deine Psyche zieht nicht mit. Und genau die musst du mit ins Boot holen, um langfristig deine Ernährung umzustellen. Warum das so ist, lässt sich gut am Unterschied zwischen Hunger und Appetit erklären. Echten körperlichen Hunger erkennst du daran, dass er sich langsam entwickelt. Normalerweise kannst du ihn eine ganze Weile aushalten. Appetit dagegen ist das psychische Verlangen nach einem ganz bestimmten Nahrungsmittel. Nehmen wir zum Beispiel Schokolade, Chips oder Junkfood. Kennst du das, wenn du plötzlich unbedingt etwas davon essen musst? Und zwar auf der Stelle? Mit diesem Appetit suchen wir nicht nach Nahrung, um unser natürliches körperliches Bedürfnis nach Sättigung zu befriedigen. Wir geben vielmehr einem emotionalen Verlangen nach. Wir sind, bewusst oder unbewusst, mit irgendetwas unzufrieden oder unglücklich und versuchen die emotionale Schieflage mit Essen zu befriedigen. Genau das ist emotionales Essen. Mit Diäten können wir es zwar für einen gewissen Zeitraum unterbrechen, aber weil uns Verbote auf Dauer unzufrieden oder sogar unglücklich machen, erleiden wir oft Rückfälle. Emotionales Essen funktioniert übrigens deshalb, weil Essen eines unserer allerersten wunderschönen Gefühle im Leben ist. Das Stillen verknüpft die eigentlich rein funktionale Nahrungsaufnahme mit tiefer Geborgenheit. Das prägt uns für den Rest des Lebens. Das befriedigende Gefühl hält aber nur kurz. Haben wir den dritten Teller Spaghetti, die Tüte Chips oder die Tafel Schokolade in uns hineingestopft, folgt auch schon das schlechte Gewissen. Und das ist nicht die einzige Tücke beim emotionalen Essen. Wir überfordern damit auch unser Gehirn, was schnell zu einem Teufelskreis führt. Warum das Gehirn egoistisch ist. Hast du schon mal von der Selfish Brain Theorie gehört? Nein? Sie besagt, dass unser Gehirn äußerst egoistisch ist. Das liegt an seinem hohen Energieverbrauch. Etwa 20% unserer Gesamtenergie am Tag gehen allein für die Gehirntätigkeit drauf. Das sind umgerechnet etwa 500 Kalorien, was einer vollwertigen Mahlzeit entspricht. Der Energieverbrauch des Gehirns ist deshalb so hoch, weil es rund um die Uhr arbeitet. Schließlich würde ohne seine Arbeit unser ganzes System nicht funktionieren. Und weil das Gehirn so wichtig ist, versorgt es immer zuallererst sich selbst mit Energie, bevor der Rest des Körpers etwas abbekommt. Wenn wir normal und regelmäßig essen, sind wir stets gut versorgt. In diesem Zustand zapft unser Gehirn auch gern mal andere Körperzellen an. Es ist ja ausreichend Gesamtenergie vorhanden. Problematisch wird es, wenn uns die Energie tatsächlich ausgeht. Das merkst du vor allem beim Heißhunger. Hier herrscht ein Energienotstand im Körper und damit auch in unserem Gehirn. Das sendet jetzt Alarmsignale. Die Schaltstelle benötigt dringend Energienachschub, sonst droht das ganze System zusammenzubrechen. Tja, und dann werden wir sozusagen Sklaven unseres Gehirns und suchen manisch irgendwas Essbares. Und zwar am besten etwas mit vielen Kalorien, die sich schnell verwerten lassen. Heißt konkret Zucker. Dieser Mechanismus nennt sich Push- und Pull-Prinzip. In der Push-Phase drängt dich das Gehirn dazu, Nahrung zu dir zu nehmen. Und in der Pull-Phase zieht es die Energie aus dieser Nahrung sofort nach oben in die Schaltzentrale. Auch das ist ein Grund dafür, dass Diäten, die mit Verzicht arbeiten, meist keinen Erfolg haben. Denn wer versucht, möglichst wenig zu essen, riskiert einen Energienotstand und damit Heißhungerattacken. Richtig problematisch wird es, wenn dein Gehirn über einen längeren Zeitraum immer wieder den Notstand ausruft. Denn irgendwann nutzt sich dieser Mechanismus ab und du entwickelst eine sogenannte Push- und Pull-Intoleranz. Das heißt leider nicht, dass dich dein Gehirn dann nicht mehr auf manische Nahrungssuche schickt, im Gegenteil. Das ständige Essen wird zu einer Art Dauerzustand. Was daran liegt, dass dein Gehirn die Fähigkeit verliert, die Energie effizient aufzunehmen. Sie wandert irgendwann nicht mehr direkt nach oben, sondern bleibt gewissermaßen im Körper hängen. Dein Gehirn signalisiert deshalb dauerhaft den Energienotstand. Du isst immer mehr und immer mehr davon sammelt sich im Körper an, mit der Folge, dass du zunimmst. So, du verstehst nun, was emotionales Essen ist und wieso dein Gehirn es dir mitunter so schwer macht, dich gegen Essanfälle zu wehren. Aber wie kannst du die Sache selbst in die Hand nehmen? Warum du Hunger und Sättigung neu lernen solltest. Unser erster Tipp fürs Abnehmen lautet: Iss regelmäßig. Das mag erstmal kontraproduktiv klingen, aber es ist die einzige Möglichkeit, um für eine ausgeglichene Energielage in deinem Körper und in deinem Gehirn zu sorgen und damit Notsignale und Heißhungerattacken zu verhindern. Mit regelmäßig ist übrigens nicht gemeint, dass du ununterbrochen isst, sondern dass du dich um einen geregelten Essenszyklus kümmerst. Dabei können dir feste Zeiten für die Nahrungsaufnahme helfen. Allerdings ist es wichtig, deine eigenen individuellen Zeiten zu finden. Manche frühstücken vielleicht schon um 6, andere erst um 12. Die einen essen mittags eine warme Mahlzeit und abends nur etwas Leichtes, andere machen es umgekehrt. Um die idealen Essenszeiten für dich herauszufinden, solltest du zuerst lernen, echten Hunger zu erkennen und von reinem Appetit zu unterscheiden. Dafür gibt es ein recht simples Anzeichen: das Magenknurren. Das macht dein Magen nämlich in der Regel dann, wenn er leer ist. Falls du dir unsicher bist, ob das Knurren wirklich ein Hungersignal ist, kannst du das Essen noch ein wenig hinauszögern. Ändert sich dein Wärme- und Kälteempfinden? Oder hast du das Gefühl, dass deine Energie schwindet? Dann brauchst du tatsächlich Nahrung und solltest damit nicht zu lange warten, um nicht in ein Energieloch zu fallen. Im Zweifelsfall gilt: echter Hunger geht vor Uhrzeit. Nur weil gerade Mittagszeit ist, musst du nicht zwingend eine ganze Mahlzeit essen, wenn du gar nicht so hungrig bist. Umgekehrt spricht nichts gegen ein vollwertiges Essen am Nachmittag, wenn dir dein Körper erst dann Hunger signalisiert. Neben dem Magenknurren kann dir auch die sogenannte Hungersättigungsskala verraten, wie hungrig du gerade bist. Und wie der Name schon sagt, hilft sie dir auch dabei, dein Sättigungsgefühl zu bestimmen. Das ist gerade beim emotionalen Essen nämlich ein weiteres Problem. Wir nehmen den Zeitpunkt der Sättigung oft gar nicht mehr wahr. Die Hungersättigungsskala geht von -4 bis +4, wobei 0 neutral bedeutet. Du befindest dich genau zwischen Hunger und Sättigung. -4 steht für Heißhunger. Der Energienotstand lässt grüßen. -3 bedeutet sehr hungrig. -2 angenehm hungrig. Und -1 leicht hungrig. Analog dazu bedeutet +1 noch nicht satt, +2 angenehm satt und +3 und 4 sind dann schon übersättigt und proppenvoll. Versuche dich an den Idealbereichen zu orientieren. Also -2 und +2. Fürs Essen gilt daher auch: langsam und bewusst essen. Gib deinem Körper Zeit, dir Sättigungssignale zu schicken und gib dir selbst die Möglichkeit, sie wahrzunehmen. Mach dich aber nicht verrückt, wenn es dir nicht immer gelingt, die richtigen Zeitpunkte abzupassen. Das erfordert einfach Übung, was auch ganz viel mit unserer Prägung zu tun hat. Die Macht der Prägungen und wie du sie brichst. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und wenn du nicht auf isst, tja, dann scheint morgen halt nicht die Sonne. Kommen dir solche Sätze bekannt vor? Viele dieser vermeintlichen Weisheiten bekommen wir schon in unserer Kindheit aufgetischt. Das Problem dabei, in dieser Phase entwickeln sich unsere Essgewohnheiten und die wirken bis ins Erwachsenenalter nach. Wie kannst du sie ändern? Zunächst musst du sie natürlich erst einmal ausfindig machen. Ein paar von den Klassikern, die wir so in unserer Kindheit gesagt bekommen, hast du ja schon gehört. Überlege einmal, welche gut gemeinten Ratschläge es bei dir zu Hause gab und wie sie sich noch heute auf dein Essverhalten auswirken. So kommst du schon ein paar Mustern auf die Schliche. Ein weiteres nützliches Tool ist das Essenstagebuch. Dabei geht es nicht ums Kalorienzählen. Das bedeutet in aller Regel nur Stress und wäre kontraproduktiv. Konzentriere dich vielmehr auf die Dinge, die dir missfallen, wie beispielsweise Essanfälle. Verwende dazu das ABC-Modell. Es stammt ursprünglich von dem US-amerikanischen Psychologen Albert Ellis. Katrin Bergin hat es für ihr Konzept des emotionalen Essens adaptiert. A steht für Auslöser. Du reflektierst also im ersten Schritt darüber, was dem Essverhalten, das dir missfallen hat, vorausgegangen ist. B steht für Behavior, sprich Verhalten. Hier untersuchst du das Verhalten an sich. Wie lange hat der Essanfall gedauert? Was genau hast du gegessen? Im letzten Schritt geht es um die Consequences, also gewissermaßen das Nachspiel. Was hast du hinterher getan? Wie ging es dir danach? Auf diese Weise erkennst du nicht nur Gewohnheiten, sondern auch, wie sie mit bestimmten Stressoren zusammenhängen. Also Dingen, die dein Essverhalten triggern. Mit diesem Wissen kannst du dich daran machen, deine ungünstigen Gewohnheiten nach und nach durch neue, gesunde zu ersetzen. Formuliere dazu ganz bewusst Ersatzgewohnheiten. Wenn du beispielsweise häufig zu Schokolade greifst, wenn du niedergeschlagen bist, überlege dir, wie du dich auf andere Art aufmuntern könntest. Vielleicht könntest du Sport treiben, spazieren gehen, deinen Lieblingsfilm schauen, Musik hören oder mit einem Freund oder einer Freundin telefonieren. Versuche außerdem, ungesunde Lebensmittel, die du beim emotionalen Essen oft zu dir nimmst, durch gesunde zu ersetzen. Hast du einen Jeeper auf Süßes, tausche Schokolade oder Kuchen gegen Nüsse und Obst ein. Statt Chips nimmst du das nächste Mal Oliven. Auch die schmecken salzig und haben viel Fett, allerdings die gesunde Form davon. Das Gute an dieser Methode ist, dass du deinem Verlangen nach Essen nachgeben kannst und es nicht unterdrücken musst. Sei aber auch nachsichtig mit dir. Rückschläge können passieren, das ist ganz normal. Versuche dich nur an folgende Regel zu halten. Auf einen Tag, an dem du in alte Muster verfällst, sollte stets ein Tag mit guten Gewohnheiten folgen. Bergin empfiehlt hier, mit Büroklammern und einer Kiste oder einem Pappstreifen zu arbeiten. Am Ende des gelungenen Tages heftest du eine grüne Büroklammer an, an einem Tag mit Aussetzern eine rote. Zwei rote Büroklammern hintereinander gilt es zu vermeiden. Wie du negative Glaubenssätze erkennst und in positive verwandelst. Kommen wir zum Schluss noch einmal zum Kern des emotionalen Essens zurück. Wie du jetzt weißt, kann Essen eine Ersatzhandlung für unsere Gefühle sein. Konkreter, ein Mittel, um unschöne Gefühle rasch zu unterdrücken. Keine deiner Maßnahmen, um deine Essgewohnheiten zu verändern, wird nachhaltig funktionieren, solange du dich nicht deinen negativen Gefühlen stellst. An dieser Stelle ein Hinweis. Falls dir hartnäckige innere Konflikte das Leben schwer machen, oder du bei der Analyse deiner Essgewohnheiten auf größere emotionale Baustellen triffst, solltest du eine professionelle Psychotherapie in Erwägung ziehen. Die Emotional Eating Methode kann eine Therapie letztlich nämlich nicht ersetzen. Und tatsächlich machen auch viele von Bergins Klientinnen beides parallel. Das Coaching zum Essverhalten und eine klassische Psychotherapie. wobei natürlich Überschneidungen bestehen, etwa bei unseren Glaubenssätzen. Vielen unserer negativen Gefühle liegen bestimmte Glaubenssätze zugrunde. Und die können, ähnlich wie unsere Essgewohnheiten, ziemlich hartnäckig sein. Um es mal ganz simpel auszudrücken, wenn du dir ständig einredest, dass du dieses oder jenes nicht schaffen kannst, wirst du mit aller Wahrscheinlichkeit auch wirklich scheitern. Sagst du dir etwa an einem Tag mit einer roten Büroklammer, dass du ein Versager bist, dann fühlst du dich natürlich gleich noch schlechter. Und je schlechter du dich fühlst, desto anfälliger bist du wiederum für emotionales Essen. Denn negative Gefühle rauben dir Energie. Und wenn Energie fehlt, dann sendet dein Gehirn Alarmsignale und dann, na, das hatten wir ja schon. Umgekehrt wird bei positiven Emotionen dein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Glückshormone fluten deinen Körper und schenken dir nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch Kraft. Es lohnt sich also, nach den eigenen negativen Glaubenssätzen zu suchen und sie durch positive zu ersetzen. Ein anschauliches Beispiel ist das ständige Nachdenken darüber, ob es jetzt gut oder schlecht ist, über Essen nachzudenken. Der negative Glaubenssatz könnte lauten: Ständig grüble ich über meine Ernährung nach und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich essen soll. Wie wäre es stattdessen mit: Endlos über Essensprobleme nachzudenken ist Zeitverschwendung. Wenn du es schaffst, diesen Grundgedanken zu etablieren, wird es dir nach und nach leichter fallen, endlose Gedankenschleifen abzubrechen oder gar nicht erst zuzulassen. Hier noch ein paar weitere Beispiele für positive Glaubenssätze, die dir auf deinem Weg zu einem gesunden Essverhalten helfen können. Ich lasse meine Waage nicht darüber entscheiden, wie ich mich fühle. Ausnahmen in meinem Essverhalten sind okay und sie bringen mich nicht von meinem langfristigen Ziel ab. Schnelle Erfolge sind mir nicht so wichtig. Stattdessen genieße ich die Reise zu meinem neuen Essverhalten. Was kannst du von all dem mitnehmen? Nun, du weißt jetzt hoffentlich, dass der Schlüssel zu einer für dich zufriedenstellenden Ernährung in deinem Essverhalten liegt. Klar, gesunde Ernährung ist auch wichtig, aber die wirst du nur dann langfristig etablieren, wenn du es schaffst, deine Prägungen, ungünstigen Gewohnheiten und negativen Glaubenssätze zu erkennen und umzuprogrammieren. In jedem Fall solltest du dich nicht mit Ernährungstipps verrückt machen, denn das bedeutet bloß Stress und erschwert letztlich ein gesundes Essverhalten. Arbeite lieber daran, auf deinen natürlichen Hunger zu hören und zu erkennen, an welchem Punkt du satt bist. Wenn dir das gelingt, hast du schon sehr viel erreicht. Und denk dran, der Weg dahin führt nicht über Verbote und Selbstgeißelung. Gehe liebevoll mit dir um und bejahe dich und dein Vorhaben. Male dir jetzt schon aus, wie gut du dich fühlen wirst, wenn du deine nachteiligen Prägungen abgelegt und deine negativen Glaubenssätze in positive umgewandelt hast. Wie du innerlich stark und autark wirst. Na, gefällt dir die Vorstellung? Dann ist es Zeit, mit der Emotional Eating Methode zu beginnen. Danke fürs Zuhören und dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben.